Inzwischen ist es wirklich so, dass für viele Werbekunden es enorm wichtig ist, dass ein Model auch viele Instagram-Follower hat, ja. Für uns gilt das nicht. Für uns müssen die erstmal in die Geschichte passen und wir entdecken einfach auch gerne neue Mädchen, die noch keiner kennt.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. In der Mai-Folge wird uns Chefredakteurin und Germany's Next Topmodel-Jurorin Kerstin Schneider erzählen, was wir sehen, lesen, hören sollten, um das Spannendste, Interessanteste und Glücklichmachendste aus dem Mai, dem Lieblingskind unter den Monaten, herauszuholen. Außerdem wird sie uns verraten, worauf es heute bei einem Gesicht von morgen ankommt. Ob das im Fernsehen vielleicht etwas ganz anderes ist denn als in einer Modestrecke in einem Magazin und überhaupt, wie sich die Mode seit der Corona-Pandemie verändert hat. Wir sagen ein herzliches Willkommen, Kerstin Schneider, im Harper's Bazaar Podkalender. Liebe Kerstin, seit 2015 bist du die Chefredakteurin des Magazins Harper's Bazaar. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, Modemagazinmacher erleben die Welt umgekehrt proportional. Während du dich also beruflich gerade mit Mantelformen und Strickpullovern befasst, ist in Echtzeit nämlich jetzt Frühling.
Ja, hallo, liebe Rebecca. Ich freue mich sehr, heute bei dir, bei dem Harper's Bazaar Podkalender zu sein. Natürlich ist es so, dass ich schon im Herbst-Winter bin mit der Mode. Wir schließen nächste Woche allerdings noch das Juni-Juli-Heft und dann geht's also richtig los mit August und da sind wir schon im Winter.
Diese Podkalenderfolge handelt ja vom Mai, der ja wahrscheinlich einer der Lieblingsmonate der meisten Menschen und Zuhörer hierzulande ist. Was bedeutet der Mai denn wohl dir, also in deinem Leben?
Also tatsächlich ist der Mai wirklich einer meiner Lieblingsmonate, weil der Frühling meine Lieblingsjahreszeit ist. Ich finde es wunderschön. Ich war am Wochenende in Berlin und überall sind Blumen gepflanzt und die sprießen. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr haben die Städte nicht nur in Berlin, sondern auch in München extra bunt gepflanzt, damit wir uns alle daran erfreuen.
Kleiner Ausgleich, ja.
Ja, genau, um uns was Gutes zu tun in diesen schwierigen Zeiten. Der Monat Mai, den verbinde ich aber auch immer mit den Cruise-Shows, ehrlich gesagt, weil bisher waren ja immer im Mai die Cruise-Shows bis in den Juni hinein und das waren wirklich immer besondere Events über den ganzen Globus verstreut.
Ja. Seit einem Jahr ist alles ein bisschen anders. Wir leben alle immer noch mit der Pandemie. Aber die Impfkampagne kommt gerade gefühlt in Schwung. Und damit rückt natürlich unsere Normalität auch zumindest wieder ein bisschen näher. Auch wenn in diesem Monat zum Beispiel das DFB-Finale oder das Theatertreffen noch ohne Live-Publikum stattfinden werden. Dafür erscheinen viele spannende neue Bücher. Ich persönlich habe mir schon mal den neuen Roman August von Peter Richter vorgenommen. Erscheint bei Hansa. Und handelt von einem Sommer in den Hamptons. Und auch Das Leben ist ein Fest, die Romanbiografie von Frida Kahlo, geschrieben von der französischen Autorin Claire Berest. Interessiert mich, gibt es denn wohl ein Buch, das du gerade wärmstens empfehlen kannst? Kommst du derzeit überhaupt zum Lesen?
Naja, ich lese ja eigentlich täglich sehr viel und zwar die Harper's Bazaar mehrfach, bis sie dann endlich fertig ist und in den Druck geht. Von daher, also ich bin eher so der Kandidat, der sich immer Bücher kauft, die sich dann stapeln und die ich dann mal hoffentlich an Pfingsten lesen kann oder in den Ferien. Also ich habe mir tatsächlich das Buch gekauft, Let Me Tell You What I Mean von Jean Didion. Das sind 12 frühe Kurzgeschichten. Und ich weiß nicht, ob du die Netflix-Doku über sie gesehen hast. Die ist jedenfalls sehr sehenswert und freue mich darauf, dieses Buch zu lesen. Hoffentlich an Pfingsten, es ist gar nicht so dick. Also ich glaube, das kann man ganz gut irgendwie so an 2-3 Tagen lesen. Dann gibt es sicher noch ein Buch, weil ich bin jemand, der sich auch sehr viel für Kunst und Interior interessiert und mir natürlich dort auch viele Bildbände besorge. Und es gibt einen sehr, sehr schönen von Georgia O'Keeffe, Georgia O'Keeffe and Her Houses. Und Georgia O'Keeffe begleitet mich irgendwie mein Leben lang. Ich habe vor vielen Jahren an ihrem Wohnort mal eine Fotoproduktion gemacht und habe vor vielen Jahren schon die wunderbare Biografie von Laurie Liesel gelesen über Georgia O'Keeffe. Und das kann ich wirklich empfehlen. Also eine sehr moderne Frau. Und wenn man dieses Buch jetzt sieht mit ihrem Haus, das könnte exakt so heute sein. Und eigentlich, wenn ich das sehe, wäre das so mein Traumferienhaus, aber in Griechenland.
Ah, verstehe. Man kennt dich ja nicht nur als Chefredakteurin, Kerstin, sondern auch als Jurorin bei der TV-Serie Germany's Next Topmodel. Zum 16. Mal sucht Heidi Klum vorgeblich ein Topmodel und beim Zuschauen haben sich längst leichte Ermüdungserscheinungen eingestellt. So hat Anja Rützel, die Autorin im Spiegel, den Auftakt der aktuellen Staffel beschrieben und hat damit, zumindest was den Zeitgeist angeht, so ziemlich daneben gelegen, wie wir mittlerweile wissen, denn die Quoten von euch sind so gut wie seit 8 Jahren nicht mehr. Herrscht also Euphorie bei euch, also den Protagonistinnen und Macherinnen dieses TV-Casting-Formats?
Also wir finden das natürlich großartig, dass Germany's Next Topmodel so enorme Einschaltquoten hat. Das liegt sicher auch daran, dass die Leute einfach sehr viel zu Hause sind. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Sendung, wir haben ja auch nur eine Sendung, die ist am 20. Mai, wird die ausgestrahlt, das noch toppen kann.
Ja, ah, verstehe, okay. Also es gibt auch ein kleines Battle zwischen den Juroren, was die Einschaltquoten angeht, nicht nur unter den Models.
Man hat natürlich immer gerne die höchste Einschaltquote. Ganz ja, klar. Wie bei den Auflagen.
Ja, ja, klar. Tatsächlich ist ja Germany's Next Topmodel sowas wie die Sesamstraße bei Kindern und Jugendlichen, zumindest was ihren Bekanntheitsgrad angeht. In Deutschland läuft, wie gesagt, gerade die 16. Staffel. Das heißt, bereits die zweite Generation von ZuschauerInnen wächst mit dem Casting-Format auf. Seit wann bist du denn eigentlich Gastjuriorin bei Germany's Next Topmodel? Wann ging das los?
Ja, also ich habe jetzt meine 4. Sendung im Januar gedreht, also im 4. Jahr.
Mhm. Es gibt ja unter euch JurorInnen, Zungenbrecher, sehr unterschiedliche Typen. Wie würdest du denn deine Rolle beschreiben, wenn man das Rolle nennen will? Was unterscheidet dich von den anderen?
Die Rolle hat irgendwie mich gefunden, glaube ich, weil ich natürlich am Anfang, ich habe sowas noch nie gemacht, natürlich auch etwas unsicher war und auf keinen Fall etwas falsch machen wollte und seriös rüberkommen wollte. Also ist aus mir die etwas strengere Frau Schneider geworden.
Verstehe.
Das kann man mögen oder nicht. Mir gefällt es ganz gut und ehrlich gesagt, dem Team von Germany's Next Topmodel gefällt das auch. Wir machen ehrlich gesagt auch immer beim Dreh so Witze. Also ich sage dann manchmal, war es jetzt zu streng oder nicht streng genug oder so. Und die Regie flüstert mir dann immer lustige Sachen ins Ohr. Wir nehmen das durchaus mit Humor auf.
Wie sind denn eigentlich deine Erwartungen, deine persönlichen Erwartungen an die Teilnehmerinnen im Vergleich zu, sagen wir mal, denen, die sich bei euch in der Redaktion vorstellen? Gibt es das überhaupt in einer Redaktion wie Harper's Bazaar? Finden da Castings statt oder läuft es mittlerweile längst ganz anders?
Castings haben wir ehrlich gesagt noch nie gemacht, ja. Also Castings würde man vielleicht eher machen, wenn man sagt, okay, man möchte wirklich mal was machen mit Real People. Aber wir buchen unsere Models über Agenturen. Da gibt es international und auch national große Modelagenturen und über die buchen wir. Wir haben einen Casting-Direktor. Aber andererseits ist es auch so, dass ich mich ganz gut auskenne, dass die Fotografen sich auskennen. Also jeder schlägt Mädchen vor, jeder hat Favoritinnen. Häufig ist es auch so, zum Beispiel, wenn man auf eine Reise geht, dass man ein Model bucht, das man schon kennt. mit dem man einfach gerne verreist, weil sie gut ist und weil sie eine tolle Persönlichkeit hat. Man verbringt dann ja auch gerne mal fast eine Woche irgendwo an einem Ort. Also das schweißt einen auch zusammen. Meine Erwartung an die Models bei Germany's Next Topmodel sind sicher nicht so wie für unsere Shootings. Also in erster Linie schaue ich mir erstmal an, ob sie sich gut vorbereitet haben. Mhm. Das finde ich schon wichtig. Und ob sie das auch wirklich wollen. Ja, also nicht immer hat man das Gefühl, dass die Mädchen genau diesen Job auch wirklich wollen. Das ist enorm wichtig. Und dann, ja, höre ich mir natürlich auch deren Story an. Die Personality ist wichtig. Ich glaube, in diesem Format spielt eher die Personality auch eine Rolle, ja, um es einfach spannend zu machen.
Mhm. Die Themen der diesjährigen Staffel sind Diversität und Body Positivity. Es gibt People of Color, es gibt Curvy Models und zwar jeweils mehr als nur eine Alibi-Kandidatin, muss man sagen. Gefühlt sind die Favoritinnen gerade ein Transgender-Model, eine aus Syrien geflohene Kandidatin, eine Bayerin mit nigerianischen Wurzeln sowie ein Curvy-Model, gebürtig aus der Ukraine. Bei aller Kritik also, die es natürlich auch gibt an dem Format GNTM, das Thema Diversität haben die Macher früh aufgegriffen, oder?
Ja, absolut. Das kann man auch wirklich Heidi persönlich zugute schreiben. Das ist wirklich ihr Thema. Also wann immer ich mit ihr arbeite, redet sie davon und man merkt, dass es einfach ein Herzensprojekt ist. Und ich finde, sie hat da auch schon wirklich sehr viel bewegt, weil ich glaube, dass sie, ja, dieses Thema und die Vielfalt, ja, bis in den hinterletzten Ort Deutschlands verbreitet hat. Das kann man ihr zugute halten, das finde ich gut.
Mhm. Bei allen wiederkehrenden Elementen von Germany's Next Topmodel, also den sogenannten Challenges und der sogenannten Elimination Week und Sätzen wie diese Woche habe ich leider kein Foto für dich, wird von Staffel zu Staffel die Schraube immer ein bisschen weiter gedreht. Die Digitalisierung wird logischerweise immer wichtiger. Es werden also teilweise Kandidatinnen ausgewählt, die bereits große Follower-Gemeinden auf Instagram oder TikTok haben. In der Sendung wird Ihnen dann erzählt, wie man sich idealerweise in der Social-Media-Öffentlichkeit präsentiert. Nämlich nicht zu monothematisch, nicht zu gefiltert und nicht zu freizügig. Tipps, die ja doch teilweise im Widerspruch zur Sendung stehen. Wird das bewusst so eingesetzt oder sind das Widersprüche, die eben auch gar nicht aufzulösen sind in der Gemengelage TV-Format, Öffentlichkeit, Printmagazin?
Naja, also bei dieser Sendung geht's natürlich in erster Linie um Unterhaltung. Widersprüche gehören da sicher auch dazu. Inzwischen ist es wirklich so, dass für viele Werbekunden es enorm wichtig ist, dass ein Model auch viele Instagram-Follower hat, ja. Wenn ein Kunde jetzt die Auswahl hat zwischen drei Mädchen, die optisch gleich gut passen, würde der Kunde immer das Mädchen nehmen mit den mehr Instagram-Followern, weil es natürlich immer um Reichweite geht. Insofern hat sich das Business natürlich verändert. Für uns gilt das nicht. Also wir suchen die Mädchen definitiv nicht nach Instagram-Followern aus. Wir freuen uns, wenn die viele haben und das posten. Für uns müssen die erstmal in die Geschichte passen und wir entdecken einfach auch gerne neue Mädchen, die noch keiner kennt.
Mhm. Die Kandidatinnen in dieser Staffel berichten häufig von ihren Erfahrungen mit dem Thema Mobbing. Nun hat man aber gerade an diesem Punkt beim Zuschauen manchmal ein etwas mulmiges Gefühl. Zum Beispiel, wenn die Kandidatinnen in High Heels auf einem eisglatten Laufsteg ausrutschen müssen. Wie trifft man selber, wie triffst du bei so einem Format dann die sehr feine Linie zwischen Unterhaltung und Häme? Denn es kommen natürlich auch von den JurorInnen, nicht von dir natürlich, aber von denen, die man bisher sah in dieser Staffel, schon einige hämische Kommentare. Wie handhabst du das?
Naja, also das Model-Business kann schon sehr tough sein, besonders für junge Mädchen. Die müssen alleine durch die Welt reisen, treffen immer wieder auf komplett neue Menschen, die sie nicht kennen. Und ich glaube, da geht es eher darum, weniger um sie bloßzustellen und die Häme. Ich glaube, da geht es eher darum, dass die Mädchen sozusagen in eine schwierige Situation kommen und dort einfach durchhalten. Ja. Ja, das ist natürlich in diesem Falle optisch umgesetzt. Von außen betrachtet mag das wie Häme aussehen, aber also ich sage jetzt mal, bei uns findet sowas definitiv nicht statt und das würden wir einfach auch nie machen. Bei uns geht es eigentlich darum, wirklich ein möglichst gutes Covermotiv mit dem Mädchen zu schmücken. Mhm.
Eines der Hauptmerkmale und sicherlich auch die Stärke der Sendung ist ihr hoher Wiedererkennungswert. Durch Marken wie das von Heidi Klum, aber auch von allen anderen und auch von dir schon in diesem Gespräch mehrfach gebrauchte Wort Mädchen. Kann es aber nun sein, dass man sich in Zeiten von gendergerechter Sprache gerade bei diesem Wort bald mal eine Alternative einfallen lassen müsste? Zumal auch in dieser Staffel ein Transgender-Model dabei ist.
Stimmt, da hast du recht. Zumal die Diversität sicher auch noch ausgeweitet werden kann. Wenn ich mit den Mädchen arbeite, nenne ich sie einfach beim Namen. Ich finde das einfach auch viel persönlicher und schöner. Vielleicht werden wir ganz bald auch schon nicht mehr Mädchen sagen, weil es gar nicht mehr nur Mädchen sind, wenn ich das hier verraten darf. Also Heidi hat mir erzählt, sie würde sich sicher auch mal eine ältere Bewerberin wünschen. Ja?
Ja.
Das hat sie mir eben jetzt diesmal gesagt und es hat aber sich leider keine beworben, obwohl das Alter eigentlich offen ist.
Gab es bisher wahrscheinlich noch kein Vorbild, ja?
Ja, also dann könnte man sich ja nicht mehr Mädchen sagen. Genau, also ich glaube schon, dass sich das ändern wird.
Ja. Auch hat offenbar noch nicht jeder auf dem Set die gesellschaftlichen Umbrüche verinnerlicht, wie etwa durch Bewegungen wie MeToo. In einer Folge nämlich schlägt der annähernd ganzkörpertätowierte Designer Marcel Ostertag vor, dass die Kandidatinnen sich ganz klassisch mehr auf der Motorhaube regeln sollten, um ein Auto zu verkaufen. Sind solche Szenen intendiert im Sinne von, so läuft es in diesem Business nun mal häufig noch?
Also ich finde, das ist sicher ein veraltetes Frauenbild, ja. Selbst Autos werden heute wirklich anders verkauft, weil andere Kriterien wie E-Mobility sind heute wichtig. Und ich glaube nicht mehr, dass man mit einer sexy Frau auf der Motorhaube ein Auto verkaufen kann. Das ist sicher ein altes Frauenbild.
Was man ja sagen muss und was interessant ist, das Format wird für solche Widersprüche gar nicht abgestraft. Im Gegenteil. Wie gesagt, diese Staffel ist die erfolgreichste seit 8 Jahren. Durchschnittlich 2,8 Millionen Menschen schauen zu. Die Kulturkritik regt sich auch fühlbar weniger auf. Kann das neben der Sehgewohnheit, dem Gelernten, eigentlich auch mit der Fallhöhe zusammenhängen? Sprich, mit dem vielleicht mittlerweile eher tolerierten Zusammenhang. Schöne Menschen sind im Leben eh im Vorteil. Da ist es schon okay, wenn man sie auch mal ein bisschen auslacht. Wenn sie sich mal vor aller Augen zum Deppen machen.
Also ich glaube, dass Heidi schon sehr viel abbekommt. Und ich glaube, vor einem Jahr oder so hatte sie noch die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Account offen. Das hat sie inzwischen nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil da, glaube ich, auch sehr viel schlimme Sachen kamen. Ja, also man darf bei der Sendung einfach nicht vergessen, dass die Teilnehmerinnen, man darf die nicht unterschätzen. Ja, Die wissen sehr genau, worauf die sich einlassen. Sind auch fein damit. Manche nutzen das sogar bewusst für ihre Karriere, auch wenn sie von vornherein wissen, dass sie nicht gewinnen. Aber sie wissen, sie werden einfach wahnsinnig viele Follower haben und können danach Influencerin werden. Also die sind ganz schön schlau, die Mädchen.
Okay. Willst du suggerieren, die stellen sich auch manchmal ein bisschen blöder an, als sie sind?
Ja, die wissen auch, welche Rolle sie dann schon auch spielen.
Okay, verstehe.
Ja.
Lange hat man ja gesprochen vom Diktat der Mode, sprich die Branche identifizierte und präsentierte der Gesellschaft, was schön und modern ist. Das hat lange Jahrzehnte so funktioniert. Dieses Machtverhältnis ist heute aber zumindest wechselwirksam. Einerseits prägen Moden die Gesellschaft, andererseits haben in den letzten Jahren gesellschaftliche Phänomene, eben wie die MeToo-Bewegung, lange Etabliertes aus den Angeln gehoben. Zum Beispiel sind einige sehr berühmte Fotografen in diesem Zusammenhang über die Klinge gesprungen. Hast du das Gefühl, dass deine Branche eine etwas andere Funktion hat als, sagen wir, vor 10, 15 Jahren?
Ja, sicher. Wir sind diverser geworden und das ist auch gut so, denn wir wollen die gesamte Gesellschaft abbilden. Es gibt sicher mehr Respekt, aber ganz ehrlich gesagt muss ich sagen, den gab es auch schon vorher, wenn man einfach mit den richtigen Fotografen gearbeitet hat. Also sicher sind mir MeToo-Momente auch begegnet oder auch Models, mit denen ich am Set war, und man hat dann immer darüber geredet und sich gewehrt und was gesagt. Ja, natürlich gibt es schwarze Schafe, gegen die man sich vielleicht manchmal nicht wehren konnte, weil sie so groß und so berühmt waren. Und ich finde das dann auch richtig, wenn das dann öffentlich gemacht wird.
Mhm. Kann es denn eigentlich sowas wie eine politisch korrekte Modewelt überhaupt geben?
Ja, also was ist in diesen Zeiten schon politisch korrekt? Ich wünsche mir insgesamt manchmal einfach mehr gesunden Menschenverstand. Und ich glaube, dann weiß man schon, was das Richtige ist. Und man sollte wirklich jedem Menschen mit Respekt und Offenheit begegnen. Das ist einfach wichtig. Und jeder Mensch ist eine Persönlichkeit. Also es ist auch, wenn wir arbeiten, wir sagen immer, es ist ein Team und jeder trägt etwas dazu bei und jeder hat Bedürfnisse, jeder hat aber auch mal schlechte Momente. Also ich habe so viele Models erlebt, die heulend in meinen Armen lagen, weil der Freund während des Shoots plötzlich am Telefon mit ihnen Schluss gemacht hat. Also all diese Dinge, die wir selber auch in der Pubertät erlebt haben.
Ja, danach nicht mehr.
Das passiert danach vielleicht auch noch. Das passiert auch Models, und manchmal hat man da so ein bisschen auch so eine Mutterrolle. Und ich glaube, man sollte immer den Menschen offen und mit Gefühl gegenübertreten und mit Menschenverstand, dann macht man schon das Richtige, glaube ich.
Wir haben jetzt hier übrigens in der Mai-Folge des Podkalenders viel über das Sehen gesprochen, aber noch gar nicht über das Hören. Dabei erscheinen jetzt im Mai einige sehr vielversprechende neue Alben. Für mich ist das Highlight sicherlich das neue Album des wirklich fantastischen amerikanischen Sängers Sufjan Stevens, aber auch das neue Album der Alternative-Künstlerin St. Vincent erscheint und ist bestimmt interessant. Welche Musik hörst du gerade, Kerstin? Kannst du uns irgendetwas empfehlen?
Ich höre immer Donna Summer. Donna Summer und Diana Ross, weil ich das Tanzen so vermisse, ganz ehrlich gesagt. Und ich mache mir dann manchmal selber Donna Summer und Diana Ross an und tanze zu Hause. Dann komme ich einfach sofort gut drauf. Was ich noch sagen kann, ich habe gerade eine Netflix-Doku gesehen über Clarence Avant, ein Musikmanager, und die Doku heißt The Godfather of Black Music.
Okay.
Legendär, ja. Dort habe ich, das kennst du vielleicht auch noch, die SOS-Band wiederentdeckt, ja. SOS-Band, runterladen, super.
Waren das nicht wahnsinnig viele, die SOS-Band?
Ja, aber mega Musik, mega Musik. Also du siehst, ich liebe Disco-Musik.
Ich verstehe.
Es gibt aber ein Album, was jetzt demnächst erscheint, ich glaube mal eher so Ende Mai. Und zwar, das heißt Peace or Love von den Kings of Convenience.
Ja, die sind super.
Nach 12 Jahren, das erste Album.
Also. Toll. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe nur den Lockdown-Hit des Sängers hier häufiger mal gehört. Im Lockdown auf YouTube, ja. Von Al und Oye. Aber dass sie ein neues Album machen, finde ich ja toll. Super Tipp, Kerstin.
Ja, bei dem Podcast, abgesehen vom Harper's Bazaar-Podcast mit dir, finde ich auch den Riesebach-Podcast von mir super. Kann ich sehr allen Hörern und Hörerinnen ans Herz legen.
Das ist sehr nett.
Und was ich sehr lange schon mag, und das gab es eigentlich fast schon, bevor es überhaupt Podcast gab, ist Monocle Radio von dem Magazin Monocle.
Okay.
Die haben eine App, und da gibt es wirklich zu Design, zu Printmagazin, das heißt The Stack, es ist alles auf Englisch, aber versteht man super, super gute Interviews mit wahnsinnig interessanten Menschen.
Okay. Dann gibt es im Mai ja noch einige Feiertage, nämlich sowohl Muttertag, der ist am 9. Mai, und dann den Vatertag am 13. Mai. Am 23. und 24. Mai feiern dann die Christen Pfingsten. Hast du an einem dieser Daten schon irgendwas Besonderes geplant? Weißt du das schon? Steht das schon fest?
Ehrlich gesagt, habe ich heute Morgen festgestellt, dass der Mai so viele Feiertage hat, mit Entsetzen, weil ich so viel zu tun habe. Ich habe jetzt keinen Urlaub geplant, weil man ja noch nie so ganz wusste, was geht und was nicht geht. Aber ich habe heute Morgen was gemacht, und zwar habe ich meine Mami angerufen und habe gesagt, ob sie nicht übers Muttertagswochenende einfach nach München kommen will, und habe ihr ein Zugticket gebucht. Und freue mich jetzt einfach sehr.
Ah, sehr schön. Was ja außerdem schon feststeht, da kommen wir nochmal auf Germany's Next Topmodel, das Finale findet am 27. Mai 2021 in Berlin statt. Du weißt ja schon, wer die Gewinnerin sein wird. Kannst du den Fans hier denn mal eben einen alles entscheidenden Hinweis geben, Kerstin?
Die Million-Dollar-Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ach, du weißt es nicht. Okay.
Bis zum letzten Moment. Also es ist wirklich auch so, dass wir mehrere Cover andrucken.
Okay.
Und ich sitze dann wirklich wie gebannt vor dem Fernseher. Als es noch ein Live-Finale gab, war es sogar so, dass ich vor Ort war, ganz schnell rausging, weil innen gehen die Handys nicht, und dann in der Konfektionierung, heißt das sozusagen. Also das Heft ist komplett gedruckt und die Cover sind gedruckt. Meine Chefin vom Dienst angerufen habe und gesagt hat, so, dieses Cover ist es jetzt. Das könnte jetzt um diesen Umschlag um das Heft binden. Die sitzt dann auch immer da, wartet auf meinen Anruf, und dann schickt sie mir ein Video, wie die Maschine läuft.
Ah,
das poste ich dann immer. Da freue ich mich immer total, wenn ich dann die erste bin, die das raushaut.
Wie ein Extrablatt, weil es auch wirklich so knapp ist. Also die,
ja, das ist
okay.
Absolut. Ich versuche auch immer, Heidi so ein bisschen zu sagen, ja, sag doch mal. Und dann sagt sie immer, nee, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber sie weiß es selber, glaube ich, auch nicht vorher. Also sie hat schon immer so ein bisschen eine Favoritin, aber manchmal ändert sie einfach auch ihre Meinung.
Verstehe. In vielen Branchen glauben die Menschen ja, dass ihre Welt nach Corona eine andere sein wird. Wie ist das in der Modebranche?
Also die Mode muss dringend nachhaltiger werden. Und ich glaube, das haben auch alle verstanden und daran arbeiten alle.
Durch Corona ist es klarer nochmal geworden?
Ja, weil wir ja gesehen haben, wenn wir die Umwelt nicht so verpesten, wie viel besser die Werte wären. Das hat uns ja gezeigt, dass wir wirklich was tun können. Und wir haben einfach, glaube ich, sehr vieles im Leben nochmal überdacht. Ja? Also man muss definitiv nicht so viel produzieren. Ja? Also vielleicht weniger kaufen und dafür bessere Sachen kaufen. Wir hatten mehr Zeit, und wenn man mehr Zeit hat, ist man auch achtsamer. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle als angenehm empfinden. Und vielleicht können wir da etwas mehr hinüberretten in die Zeit nach Corona. Darüber reden auch viele Menschen, also vor allen Dingen auch Designer, ja, denen ist es wichtig. Die wollen nicht mehr in so einer schnellen Tretmühle sein. Und das finde ich schön.
Ja, das sind doch wunderbare Schlussworte, liebe Kerstin. Vielen Dank für das schöne Interview, deine Einschätzung und die guten Tipps. Hab einen wunderbaren Mai.
Danke dir, liebe Rebecca. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich freue mich auf viele schöne weitere Podcasts mit dir.
Das war Kerstin Schneider in der Mai-Folge des Harper's Bazaar Podkalenders. Ihre und weitere Tipps könnt ihr selbstverständlich noch einmal nachlesen in unseren Shownotes. Der Podkalender jeden Monat neu auf harpersbazaar.de, auf Spotify, Apple, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt.